Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Freitagssalon im April hier im Berliner Gorki-Theater und daheim an den Endgeräten. Diese Sendung handelt nicht von Jan Böhmermann. Und ich freue mich über alle, die trotzdem weiter mit uns den Abend verbringen wollen. Ich begrüße Peter Altmaier. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich freue mich.
Peter Altmaier ist Chef des Bundeskanzleramts. Sie wissen, das ist dieses große quadratische Gebäude gegenüber vom Reichstag, das aussieht wie eine Waschmaschine. Und von dort aus werden wir regiert. Und Sie, Herr Altmaier, gehören zu den ganz wenigen Leuten, die wirklich wissen, wie es in dieser Regierungswaschtrommel zugeht. Das werden Sie uns heute wahrscheinlich nicht sagen, aber fragen kann man ja mal. Herr Altmaier, ich stelle Sie ganz kurz vor, wirklich nur kürzestens. Sie waren mal ein junger Wilder in der CDU vor langer Zeit, damals Mitte der 90er Jahre. Da haben Sie nämlich als Bundestagsabgeordneter Unterschriften für ein liberaleres Staatsbürgerschaftsrecht gesammelt und die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren gefordert. Für die Verhältnisse der damaligen CDU war das praktisch linksextrem. Und 1998 haben Sie dann auch noch Helmut Kohl mehr oder weniger offen zum Rücktritt aufgefordert. Dann haben Sie sich sehr früh auf die Seite von Angela Merkel geschlagen und da stehen Sie immer noch felsenfest, unverbrüchlich und immer, wenn die Kanzlerin jemanden braucht, dem sie wirklich vertraut, dann sind Sie dran. So wie im vergangenen Herbst, als Sie zum Koordinator aller Aspekte der aktuellen Flüchtlingslage wurden. Also, wir reden über Politik, über das Machbare, das Wünschbare, über Loyalität, Vertrauen, die Flüchtlinge und die Deutschen, Integration. Und zwar die Integration von beiden, von Flüchtlingen und Deutschen. Herr Altmaier, erste Frage. Sind Sie eigentlich ein Linker?
Es hielten mich in den 90er Jahren manche für einen Linken in der CDU. Ich würde sagen, heute bin ich eher Mainstream, weil vieles sich verändert hat. Dass es 20 Jahre brauchen würde, bis wir dazu kommen, hätte ich damals nicht geglaubt. Ich war auch einer der Gründungsmitglieder in der schwarz-grünen Pizza Connection. Das war 1996 mit Cem Özdemir, mit Volker Beck, mit vielen anderen bei den Grünen und bei uns. Damals haben wir darüber diskutiert, wann es denn schwarz-grüne Koalitionen gibt. Zu einem Zeitpunkt, wo viele die Grünen für verkappte Kommunisten hielten und die Grünen uns in der CDU für Kapitalisten und Reaktionäre angesehen haben. Wir haben damals gedacht, na ja, es wird schon noch ein paar Jahre dauern, dass es dann allerdings dauern würde bis in das Jahr 2013, 14 und dass ausgerechnet die hessische CDU von Alfred Dregger unter der Führung und Verantwortung von Volker Bouffier die erste wirklich gut funktionierende schwarz-grüne Koalition zustande bringen würde. Das hatten selbst wir damals nicht gedacht.
Ich dachte jetzt schon, Sie wollten sagen, dass es dauert bis 2017, bis im Bund eine schwarz-grüne Koalition zusammenkommt. Aber da haben Sie ganz kurz vorher nochmal die Kurve gekriegt zu 2013.
Knapp. Ja, weil ich glaube, dass wir einfach nicht vorhersehen können, welche Koalitionen zu welchem Zeitpunkt notwendig sind. Wir hatten 2005 schon einmal die Situation, dass wir über Jamaika diskutiert haben.
Warte, damals, ganz kurz, welche Farben sind das nochmal?
Das war Schwarz, Grün, FDP und CDU/CSU. Okay. Das war damals bei den Grünen nicht durchsetzbar, weil sie sagten, ja, mit Angela Merkel würden wir ja jederzeit und gerne, aber dann auch noch die FDP im Doppelpack. Da haben sich viele nicht getraut. 2009 gab es dann eine Mehrheit für eine Koalition CDU-FDP. Das heißt, die Grünen wurden dann gar nicht erst gefragt. 2013 hätte es ganz knapp für Schwarz-Grün gereicht. Dann haben die Grünen wiederum, weil sie Prozente verloren hatten, Zweifel gehabt, ob das der richtige Weg ist. Wir haben dann eine große Koalition gemacht, erneut. Ich glaube übrigens, angesichts der Probleme, die wir danach hatten, Ukraine, Eurokrise, Flüchtlingskrise, war es vielleicht nicht falsch, dass wir diese große Koalition gebildet haben, weil aber eine Schwarz...
ist die ja gar nicht mehr so groß, weil die SPD wird immer kleiner und kleiner und kleiner und ja, bald kann man sie gar nicht mehr sehen. Tut die SPD Ihnen auch manchmal leid?
Naja, wenn ich das sagen würde, wäre ich als Kanzleramtsminister falsch im Job. Weil meine Aufgabe ist es ja, die vorhandene Koalition auch mit zusammenzuhalten. Ich weiß, dass über die Rolle der SPD diskutiert wird, am meisten innerhalb der SPD selber übrigens. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Zensuren zu erteilen oder Mitleid. Das Schlimmste, was dir in der Politik passieren kann, ist, dass ein anderer Mitleid mit dir hat.
Und dann noch einer aus einer anderen Partei. Aber haben Sie denn nicht Angst, dass die CDU vielleicht das gleiche Schicksal ereilen könnte eines Tages? Ja, so Verlust der Identität, überflüssig geworden, gar keine richtige so Daseinsberechtigung mehr?
Naja, also wir hatten eine Situation, dass die CDU in den 70er Jahren Wahlergebnisse hatte von 48%, zweimal. Dann gingen die Ergebnisse zurück, dann kam die Spendenaffäre, wir waren damals bei 35%. Hat der Fischer gesagt, Ende der Volkspartei, CDU. Dann gab es wieder schlechte Wahlergebnisse, irgendwann nur noch 33%. Und bei der letzten Bundestagswahl dann 41,6% für die Politik von Angela Merkel und der CDU. Und vor allen Dingen haben das dann die Umfragen 2 Jahre lang bis zum Herbst diesen Jahres mehr oder weniger präzise auf diesen Wert taxiert. Das heißt, dass in der politischen Debatte die Stärke von Parteien nicht mehr in Stein gemeißelt ist und nicht mehr unverrückbar ist. Die Wähler entscheiden bei jeder Wahl neu, ob sie einer Partei vertrauen und ob sie ihr zutrauen, die Probleme der Zeit zu lösen.
Aber vielleicht liegt das gar nicht an der CDU, sondern an Angela Merkel, die ja mancher schon für die erfolgreichste sozialdemokratische Kanzlerin hält, die Deutschland jemals hatte.
Ja, ich habe ja da gar keinen Grund, mich zu beklagen, weil die CDU immer eine soziale Partei war. Das kam vielleicht nicht so raus, aber
das stimmt.
Wir haben in den 60er Jahren beispielsweise in der Adenauerzeit damals die dynamische Rente eingeführt. Das war ein Riesenfortschritt in Sachen Sozialpolitik. Rita Süssmuth, Heiner Geißler, die haben die CDU sozialpolitisch enorm vorangebracht. Ursula von der Leyen hat das Elterngeld eingeführt. Die CDU war eine soziale Partei, aber wir haben halt eben auch sehr stark unsere Kompetenz in den Bereichen Wirtschaft, in den Bereichen Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Europa verteidigt. Und deshalb ist es der SPD gelungen, lange Zeit einen Kompetenzvorsprung in dem Bereich Sozialpolitik zu verteidigen nach außen.
Warum sind Sie eigentlich seinerzeit in die CDU eingetreten? Ich meine, wenn Sie solche Einstellungen hatten zur Migration schon so früh oder auch zur historischen Schuld Deutschlands, die stark abwichen von der Mehrheitsmeinung in der Partei, waren Sie da nicht von Anfang an ein Fremder?
Also ich habe mich in den 70er Jahren orientiert als Schüler und später als Student. Und dann habe ich mir überlegt, was kommt denn für dich eigentlich in Betracht? Damals gab es die Grünen schon. Aber das war vor allen Dingen selbstgestrickte Pullis und Müsli. Und ich muss sagen, das brachte ich nicht über mich. Ich hab nichts gegen Müsli, aber...
Pulli schon ganz gut vorstellen.
Ja, brauchen Sie viel Wolle bei mir. So, der zweite Punkt war die Sozialdemokratie. Ich hatte immer einen hohen Respekt vor der SPD, die im Kaiserreich unter schwierigsten Bedingungen Demokratie miterkämpft hat, im Dritten Reich gestanden ist, verfolgt wurde. Aber bei den Sozialdemokraten ist der Stallgeruch wichtiger als alles andere. Und ich war immer der Auffassung, mit dem Eintritt in eine Partei darf ich aber nicht die Fähigkeit zum eigenen Denken an der Garderobe ablegen. In der CDU fühlte ich mich wohl, weil sie seit Adenauer die Europapartei war. Ich bin ein sehr überzeugter Anhänger der europäischen Integration und glaube, wenn man sich den Ersten und Zweiten Weltkrieg ansieht, den Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71, dass die europäische Einigung das Beste ist, was den Europäern in ihrer Geschichte jemals passiert ist. Die CDU war die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube, dass die Marktwirtschaft diejenige Wirtschaftsform ist, von der die Menschen am Ende am meisten haben, wenn sie dann vernünftig auch mit sozialer Verantwortung kombiniert wird. Die CDU war die Partei der inneren und äußeren Sicherheit. Ich habe mich damit identifiziert. Allerdings war ich der Auffassung, dass so ein Erfolgsmodell wie die CDU, vergleichen Sie mal das in den 60er Jahren mit dem VW Käfer, das war auch das erfolgreichste Auto der Welt. Die CDU war in den 60ern die erfolgreichste Partei im Nachkriegsdeutschland. Aber solche Modelle müssen verbessert werden. Und deshalb muss jede Partei mit sich ringen, ob sie noch die richtigen Antworten auf neue Fragen gibt. Und ich habe damals mit vielen in der CDU, Jüngeren und Älteren, die Frage gestellt, müssen wir nicht in der Ausländer- und Integrationspolitik einfach anerkennen, dass aufgrund der Gastarbeitergeneration, die nach Deutschland gekommen waren, der vielen Flüchtlinge damals schon, dass wir über das Thema Integration und Zusammenleben reden müssen. Und da haben wir unsere Partei ein bisschen provoziert und da gab es heftige Diskussionen. Das hat ja aber nicht geschadet, wie Sie sehen, denn wir sind ja heute, wie wir festgestellt haben, wieder in einer Situation, dass die Menschen uns vertrauen.
Sie haben eben gesagt, dass Sie aus dem Saarland kommen. Das kann man sich gut vorstellen, dass da ein besonderes Empfinden besteht für Europa, für die deutsch-französische Freundschaft, die ja der europäische Motor war ohnehin. Vielen Menschen, gerade aus dem Osten Deutschlands, geht das ja nicht so. Denen ist Europa eher nicht so wichtig. Die haben da gar nicht so eine emotionale Bindung dazu, weil ihnen einfach diese Westorientierung fehlte. Unter anderem auch die Bundeskanzlerin, oder?
Nein, die Bundeskanzlerin hat, soweit ich das jedenfalls beobachten konnte in den letzten 15 Jahren, seit ich für sie und mit ihr arbeiten darf, die Bundeskanzlerin hat sehr viel Arbeitszeit darin investiert, Europa zusammenzuhalten. Das war beispielsweise so in der Ukraine-Krise, wo alle dachten, wir laufen auseinander und jeder, der eine macht Sanktionen gegen Putin, der andere macht das Gegenteil. Am Ende blieben wir alle zusammen. Die Kanzlerin hat damals gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Als die Euro- und Staatsschuldenkrise 2010 begonnen hat, sie hat Europa zusammengehalten. Und sie hat auch in der Flüchtlingssituation trotz mancher Enttäuschung darüber, dass Europa nicht von Anfang an und nicht in vollem Umfang handlungsfähig war, immer gesagt, wir brauchen europäische Lösungen. Wir brauchen keine nationalen Lösungen. Es ist nicht richtig, wenn jedes Land so tut, als könne es die Jalousien runterlassen, die Klingel abschalten, sich ins Bett legen, die Decke über die Ohren ziehen und so tun, als sei man nicht zu Hause, während draußen vor der Tür einige hunderttausend Menschen in existenzieller Not sind. Insofern hat die Kanzlerin eigentlich aus meiner Sicht, obwohl sie aus dem Osten kommt, eine sehr europäische Politik in diesen 10 Jahren geführt. Das braucht Deutschland auch, weil Deutschland ist einfach zu groß, um alleine sein zu können. Seit wir diese europäische Integration haben, leben wir in Frieden mit unseren Nachbarn, weil die Konflikte, die Meinungsunterschiede nicht mehr über Größe und Macht entschieden werden, sondern über gemeinsame Gespräche und Diskussionen. Das halte ich für absolut richtig und das sieht die Kanzlerin genauso.
Da könnte ich mir vorstellen, dass viele Europäer gerade im Blick auf die Euro-Krise, aber auch mit Blick auf die Flüchtlingskrise diese Einschätzung von Ihnen gar nicht teilen. Dass das nicht über Größe und Macht entschieden wird, sondern dass ganz im Gegenteil Deutschland in den letzten 5 Jahren oder vielleicht das hat schon unter Schröder angefangen, auf eine völlig neue und für die Nachkriegszeit ganz ungewohnte Art und Weise sein Gewicht plötzlich wieder in die europäische Waagschale wirft. Mancher spricht schon wieder von germanischer Dominanz.
Nein, das ist nicht so, sondern diese Europäische Union, so wie sie konzipiert ist, lebt sehr stark auch vom Einfluss und von der Integrationskraft von einzelnen Persönlichkeiten. Wir hatten beispielsweise in den 15 Jahren, in denen Jean-Claude Juncker Ministerpräsident in Luxemburg war, ein ganz kleines Land, aber einen ungeheuer großen Einfluss von Jean-Claude Juncker auf die europäische Politik, weil er über die Grenzen seines Landes hinaus gehört wurde. Und auch in Deutschland gab es nicht nur Bundeskanzler, die in der Europäischen Union bestimmten Einfluss hatten. Es gab welche, die hatten ein höheres und ein geringeres Ansehen. Willy Brandt hatte ein sehr hohes Ansehen in Europa. Helmut Kohl ein extrem hohes Ansehen, weil er den Euro eingeführt hat, die Grenzen geöffnet hat, Schengen-Prozess gemacht hat, weil er dazu beigetragen hat, dass die osteuropäischen Staaten Mitglied der Europäischen Union werden konnten. Gerhard Schröder hat dann für einen kurzen Moment darauf verzichtet, eine europäische gemeinsame Position herbeiführen zu wollen. Das war im Zweiten Irakkrieg. Da gab es den Pralinengipfel, da gab es das alte Europa, das neue Europa. Europa war völlig handlungsunfähig, was den amerikanischen Präsidenten nicht daran gehindert hat, diesen Krieg zu machen und zu führen.
Da lag Ihre Bundeskanzlerin ziemlich falsch, nicht, wo Sie jetzt das schon gerade erwähnen.
Ja, ich glaube, wir lagen alle etwas falsch.
Bis auf den Bundeskanzler, den amtierenden. Der lag ja nicht falsch, der lag ja richtig.
Nein, ich weiß es nicht, weil er hatte natürlich keine Antwort auf die Herausforderung. Das, was wir erlebt haben allerdings in Afghanistan, im Irak, in Libyen, ist, dass man gegen gewaltsame Despoten zwar relativ leicht militärisch die Oberhand gewinnen kann, dass es dann aber ganz unendlich schwierig ist, ein Land, das vom Despoten befreit ist, in eine funktionierende Demokratie mit Schutz von Grundfreiheiten und Sicherheit nach innen und außen zu transformieren. Und die Kanzlerin hat ja in der Irak-Frage damals in der Tat eine andere Position vertreten. Aber ich darf daran erinnern, in der Libyen-Krise hat sie sich damals bei der Frage, ob man militärisch eingreifen soll, eben nicht dem Vorgehen der USA angeschlossen, sondern sie hat gesagt, sie glaubt, dass dieser Konflikt nicht militärisch gelöst werden kann und dass man andere Mittel anwenden muss. Und das halte ich auch nach wie vor für richtig.
Die Kanzlerin, Stichwort. Wie haben Sie die eigentlich kennengelernt?
Nun,
für die Radiohörer ein Lächeln
geht über sein Gesicht. Ich wurde 1991 in den Bundestag gewählt, da war Angela Merkel bereits 1994 in den Bundestag gewählt, da war Angela Merkel bereits 4 Jahre Jugendministerin und Familienministerin. Ich habe dann ab 1994 war sie Umweltministerin und damals habe ich beobachtet, dass sie in der Umweltpolitik jedenfalls Akzente gesetzt hat, die mir als jüngerem CDUler sehr sympathisch waren. Das war das Kyoto-Protokoll, das erste Instrument zum Klimaschutz. Das war ihr Kampf im ersten Anlauf vergeblich gegen niedrigere Feinstaubwerte in den Großstädten, wenn Smog ausbricht und Fahrverbote. Wir haben dann, als sie Partei- und Fraktionsvorsitzende wurde, haben wir die Gelegenheit gehabt, in der Opposition noch zusammenzuarbeiten. Sie hat mich zum Obmann der Union in einem sogenannten Wahllügen-Untersuchungsausschuss gemacht. Danach war ich ihr Justiziar in der Bundestagsfraktion. In dieser Zeit haben wir festgestellt, dass wir in vielen Punkten gemeinsame Auffassungen haben. Ich würde das allerdings etwas zurückhaltender formulieren. Also die Auffassungen der Kanzlerin waren von den meinen nicht so weit entfernt. Und deshalb habe ich sie auch aus Überzeugung in all diesen Jahren unterstützt.
Man hat ja der Bundeskanzlerin früher jedenfalls oft den Vorwurf gemacht, dass sie für gar nichts steht. Sie hat keine Überzeugung, sie hat gar keine Visionen, sondern sei nur so eine Pragmatikerin der Macht. Fanden Sie das fair oder ist das überhaupt für einen Praktiker der Politik, wie Sie das sind, eine Kategorie, so wie Visionen?
Helmut Schmidt wollte ja den, der Visionen hat, zum Arzt schicken. Es war nicht Angela Merkel. Und
ich glaube, ich halte ihn wirklich für einen großen Kanzler, aber das war wirklich ein doofer Satz.
Ja, und er hat sich auch, glaube ich, hat es auch nachher wieder relativiert irgendwann. Aber der Punkt war, Angela Merkel hat sich vom ersten Tag ihrer Kanzlerschaft sehr wohl für Dinge interessiert, die strategische Bedeutung haben, die weit über den Tellerrand hinausreichen, beispielsweise für den Klimaschutz, beispielsweise für Menschenrechte, beispielsweise für die Frage, wie man in der Entwicklungspolitik erreichen kann, dass Menschen in Dritte Weltländern eine Chance haben. Gleichzeitig war sie in der Situation, dass sie in der Innenpolitik ein Land vorgefunden hatte mit 5 Millionen Arbeitslosen und sozialen Sicherungssystemen, die über die Belastbarkeit beansprucht waren, mit ganz geringen Handlungsspielräumen, mit hohen Staatsschulden. Und sie hat gesagt, sie muss, wenn auch pragmatisch, aber sie muss dafür sorgen, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird, dass in Deutschland wieder Geld verdient wird, dass die Wirtschaft wächst, weil es die Voraussetzung dafür ist, hohe Umweltstandards, hohe Bildungsstandards aufrechtzuerhalten, sich international zu engagieren, Menschen zu helfen. Und ich wage die These, wenn es nicht gelungen wäre, von einer Verschuldung, die 43 Jahre lang jedes Jahr dem Bund und damit dem Land insgesamt neue Schulden gebracht hat, zu einer Nullverschuldung zu kommen und dann im letzten Jahr zu einem Haushaltsüberschuss von 12,5 Milliarden Euro, dann wäre es auch sehr viel schwieriger geworden, unsere humanitären Pflichten in dieser Flüchtlingskrise so wahrzunehmen, wie wir sie in den letzten 6 Monaten wahrgenommen haben.
Oh, gut, aber was Sie damit sagen, ist, es ist ganz praktisch, wenn man keine Visionen hat, weil wenn dann wirklich mal was passiert, ist man zumindest pragmatisch praktisch gut aufgestellt.
Ja, das habe ich auch gelernt, weil viele Dinge im täglichen Leben sich eben nicht nach Parteiprogrammen orientieren. Ich wurde Kanzleramtsminister im Dezember 2013 mit der neuen Großen Koalition. Ich habe mir damals den Koalitionsvertrag durchgelesen, weil ich ja nur einen Teil als Umweltminister mitverhandelt hatte und den anderen Teil erst noch mal richtig lesen musste. Und da stand von der Ukraine-Krise kein Wort drin. Da stand von der Griechenland- und Euro-Krise kein Wort drin und von der Flüchtlingskrise auch nicht. Das heißt, 3 der größten Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, waren von der deutschen Öffentlichkeit, von den politischen Parteien, von den Hunderten von Beamten im Ministerium, die Strategiepapiere schreiben, nicht vorausgesehen worden. Und das ist eine der Überzeugungen der Kanzlerin, dass man immer auch imstande sein muss, auf tatsächliche Entwicklungen zu reagieren. Und wenn man das alles in ein ideologisches Gerüst einpackt, wo man sagt, das ist meine Überzeugung und davon mache ich keine Abstriche, wird man am Ende Entscheidungen fällen, die für ein Land oder für eine Region nicht gut sind.
Naja, also in der Euro-Krise hat Merkel aber, glaube ich, genau das gemacht, oder? Das Schuldendogma und wie man mit Griechenland umgegangen ist. Also Leute, die davon mehr verstehen als ich, haben gesagt, das ist nur eine rein ideologisch motivierte Politik, die in Griechenland, aber auch in ganz Europa ganz schreckliche Konsequenzen hatte. Nur so viel zu dem Thema Ideologiefreiheit.
Ja, das liegt aber daran, wissen Sie, das ist jetzt der Grund, warum Sie nicht in der CDU sind, ich aber sehr wohl. Weil jedenfalls, soweit ich weiß, sind Sie da nicht Mitglied, aber vielleicht, ich kenne nicht die ganze Mitgliederdatei. Aber der Punkt ist, dass wir in der Union immer der Auffassung waren, dass man vorhandene Probleme nicht dadurch lösen kann, dass man nicht vorhandenes Geld ausgibt. Die Politik muss sich ehrlich machen. Und sie muss den Menschen sagen, was sie sich leisten kann. Und wenn sie sich mehr leisten will, dann muss man entweder mehr produzieren und mehr Steuern einnehmen oder muss die Steuern erhöhen. Beides ist nicht schön und man kann es aber nicht dadurch lösen, dass man sich immer mehr verschuldet und am Ende müssen andere Menschen, nämlich jüngere Menschen, die nach uns kommen, diese Zeche bezahlen. Das ist eine Überzeugung, die wir übrigens in Deutschland nicht nur bei der CDU, sondern auch bei der SPD und bei den Grünen inzwischen haben, denn wir haben gemeinsam die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben in der ersten Großen Koalition und wir haben gemeinsam in der zweiten Großen Koalition dafür gesorgt, dass sie eingehalten worden ist. Und nun sagen wir in anderen Ländern, wir sagen ihnen nicht, ihr müsst das so machen wie wir. Wir sagen nicht, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Aber wir sagen ihnen, wenn ihr von uns Hilfe wollt, wenn ihr möchtet, dass wir mit Milliardenbeträgen dafür garantieren, dass ihr aus der Malaise wieder rauskommt, dann möchten wir eigentlich gerne, dass ihr das macht, was in anderen Fällen auch erfolgreich war, um auf die Beine zu kommen, nämlich, dass ihr euren Haushalt in Ordnung bringt, dass ihr eure Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellt. Und das wird ganz schwierig sein und es wird nicht ohne unpopuläre Entscheidungen abgehen. Aber am Ende haben die Menschen mehr davon, weil die Wirtschaft wächst und alle sich mehr erlauben können.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki-Theater. Ich bin Jakob Augstein und sitze hier mit Peter Altmaier, dem Chef des Bundeskanzleramts. Kanzleramtes. Und jetzt reden wir mal ein bisschen über Vertrauen. Ich lese über Angela Merkel immer, dass sie nur ganz wenig Leuten vertraut, denen dann aber richtig. Ist das Ihrer Erfahrung nach eher ungewöhnlich für einen Politiker oder geradezu ein Erfolgsrezept? Oder macht das jeder so, wie er kann?
Naja, also Sie erwarten jetzt nicht wirklich eine Antwort, weil alle Dinge, die sich auf die persönliche Zusammenarbeit konzentrieren und beziehen, die sollen persönlich bleiben.
Es geht um Vertrauen.
Das ist die Grundlage und jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Und der zweite Punkt ist, jeder Mensch steht doch immer wieder vor der Frage, wem kann ich vertrauen und wem kann ich nicht vertrauen? Und dass man jedem anderen unbeschränkt viel vertrauen kann, das glaube ich nun, ist durch die Lebenswirklichkeit nicht unbedingt belegt, sondern man muss versuchen, jedem einzelnen Menschen gerecht zu werden. Das mache ich. Und jeder macht das so, wie er es für richtig hält. Ich habe übrigens in der Politik die Erfahrung gemacht, dass Verlässlichkeit mindestens so wichtig ist wie Vertrauen. Sie kommen manchmal in die Situation, dass Ihr Gegner, also nicht Ihr Gegner, dass Ihr Partner, Ihr Koalitionspartner schwach ist, dass Sie eigentlich sogar sich erlauben könnten, wenn Sie einen guten Stand in der politischen Debatte haben, weil Sie gute Argumente haben, von gegebenen Zusagen abzurücken und sich vom Acker zu machen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich im Leben immer zweimal sieht und dass es besser ist, wenn man gegebene Versprechen einlöst und dass es richtig ist, wenn man sich als verlässlicher Partner erweist. Egal, ob diese Ankündigungen gegenüber der SPD gemacht werden oder gegenüber den Grünen. Wir hatten eine Situation, dass wir vor der großen Zuspitzung der Flüchtlingslage in Verhandlungen mit den Grünen über die Ausweitung der Zahl der sicheren Herkunftsländer auf dem Balkan ein Zugeständnis gemacht hatten, nämlich dass die Bundesländer, die das wollen, eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge einführen können. Es ist vor allen Dingen abrechnungstechnisch interessant. Ich will das gar nicht vertiefen. Und dann kam die große Flüchtlingszahl und dann sagten einige, das muss man doch jetzt nicht unbedingt noch einlösen. Und wir haben dann gemeinsam, auch mit Unterstützung von Horst Seehofer beispielsweise, gesagt, wir haben dieses Versprechen gemacht und wir werden es einlösen, auch wenn es zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr so populär war, wie es so ursprünglich schien.
Wie erklären Sie sich denn, dass Politologen, Wahlforscher, auch Journalisten sagen, dass zwischen den Regierenden und den Regierten ein solcher Vertrauensverlust entstanden ist, und zwar auf beiden Seiten?
Erstens bestreite ich diese These, jedenfalls für die Zeit von 2013 bis 2015 im Sommer ganz entschieden. Meine Wahrnehmung war, und das haben auch Umfragen bestätigt in diesen beiden Jahren, dass die Politikverdrossenheit zurückgegangen ist, das Vertrauen in die Politik gestiegen ist. Das hing auch damit zusammen, dass die Große Koalition die Versprechen eingelöst hat, die sie im Wahlkampf den Menschen gemacht hat. Die SPD hatte versprochen Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren. Die SPD hatte versprochen Frauenquote. Wir hatten versprochen keine Steuererhöhungen, keine neuen Schulden. Und wir haben alle diese Versprechen eingehalten. Und es hat einen sehr positiven Effekt gehabt. Auch Pegida war im Übrigen, wenn ich das nochmal sagen darf, im Frühjahr 2015 gewaltig auf dem Rückzug, weil die Menschen durchschaut hatten, dass Pegida keine Lösungen und keine Antworten bietet. Und dann kam diese Flüchtlingsherausforderung. Und das hat dazu geführt, dass bei vielen Menschen die Sorgen und die Zweifel gewachsen sind. Vor allen Dingen, wenn sie dann jeden Abend sahen unendliche Reihen von Flüchtlingen, die sich über den Balkan bewegen, nach Europa und den Eindruck hatten, die Politik hat noch keine fertigen Antworten, noch keine Konzepte, wie sie mit dieser Herausforderung umgeht. Das hat dann dazu geführt, dass einige Menschen eine Partei, die mit A anfängt und mit D aufhört, als attraktiv angesehen haben. Ich sage hier ganz deutlich, wenn jemand sich Sorgen macht angesichts der Flüchtlingssituation, dann ist er deswegen nicht rechtsextrem. Das, was ich für verwerflich halte, ist, wenn es Parteien gibt, die keinen Beitrag dazu leisten, den Menschen diese Sorgen zu nehmen, sondern die Menschen populistisch in ihren Sorgen bestätigen und aufputschen, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Das stößt mich zutiefst ab. Und deshalb bin ich auch der Auffassung, dass wir als Demokraten gemeinsam eine Chance, einen Auftrag haben, der AfD und anderen Parteien, die mit ihr wetteifern, entgegenzutreten und dafür zu sorgen, dass diese Parteien sich nicht dauerhaft etablieren.
Glauben Sie denn auch oder gehören Sie auch zu denen, die meinen, die AfD habe so eine Art eingebautes Verfallsdatum und sobald der Druck aus der Flüchtlingskrise nachlässt, löst sich diese Partei irgendwie wieder in Wohlgefallen auf?
Das kann man nicht vorhersagen. Bei den Grünen war es so, nach ihrer fulminanten Gründung in den 70er Jahren, waren sie in den 80er Jahren schon mal ganz kurz vor dem Aus, weil sie so ziemlich alles falsch zu machen schienen. Heute stellen sie in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten und sind stärker als die CDU und die SPD. Als dann die Piraten kamen, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, weil sie ja ursprünglich eine Partei des Internets waren und der veränderten Kommunikationsbedingungen für die Politik, da haben die auch sehr viele Fehler gemacht. Und ich habe damals gesagt, naja, vielleicht geht's Ihnen ja wie den Grünen und irgendwann gehen Sie gestärkt aus der Krise hervor. Heute würde ich sagen, das war eine sehr optimistische Annahme, weil die Piraten nun doch schon ziemlich lange in der Krise sind und als politische Alternative nicht mehr wahrgenommen werden. Bei der AfD ist es so, dass ich glaube, die eine nachhaltige Lösung der Flüchtlingsherausforderung. Und darunter verstehe ich eine Lösung, die den betroffenen Flüchtlingen gerecht wird, die ihnen eine menschenwürdige Behandlung garantiert, die gleichzeitig vermeidet, dass Länder und Regierungen und Bevölkerungen überfordert werden, im Libanon, in der Türkei und in Jordanien ebenso wie in Europa, dass eine solche Politik, die nachhaltig ist, wenn sie denn für alle sichtbar erfolgreich ist, auch dazu führt, dass ein wichtiger Anreiz, AfD zu wählen, wegfällt. Trotzdem gibt es andere Themen und diese Themen müssen wir ernst nehmen und müssen uns damit auseinandersetzen.
Zum Beispiel das Thema Anti-Islamismus. Die AfD bereitet sich jetzt ja gerade auf ihr Programm vor und da habe ich gelesen, in diesem Programm spielen offensichtlich anti-islamistische oder stark islamkritische oder den Islam begrenzende Themen und Vorschläge und Ideen eine ganz zentrale Rolle. Beunruhigt Sie das?
Ich finde es falsch. Es beunruhigt mich nicht, weil ich jetzt 15 Jahre lang erlebt habe, dass wir in der Gesellschaft schon viel weiter sind, als diejenigen glauben, die mit solchen Parolen Politik machen. Wir haben im Jahre 2010, hat der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble die Deutsche Islamkonferenz ins Leben gerufen. Seither reden wir nicht nur mit katholischen und mit protestantischen Christen, mit Juden, sondern auch mit Moslems und ihren Vertretungen. Wir haben erlebt in dieser Zeit, dass die Konflikte etwa beim Bau von Moscheen geringer und nicht größer geworden sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung auch nicht möchte, dass die Religionsfreiheit in Frage gestellt wird, weder für Christen noch für Muslime noch für Atheisten. Und das ist die Regel unseres Grundgesetzes, die wollen wir einhalten und ich bin überzeugt, das wird uns auch gelingen.
Aber bei Ihrem Koalitionspartner CSU hat man manchmal den Eindruck, deren Antwort auf die AfD ist, AfDiger zu werden als die AfD selbst. Da steht dann die CDU so ein bisschen hilflos daneben und guckt zu, oder wie?
Nein, wir haben eben von der AfD geredet, nicht von der CSU. Da gibt es einen Riesenunterschied immer noch.
Gut, dass Sie das nochmal betonen.
Ja, ich glaube, dass wenn man sich umschaut in Bayern, die Integrationserfolge mit türkischstämmigen Einwanderern, mit muslimischen Glaubens, nicht hinter denen in anderen Bundesländern zurückbleiben, ganz im Gegenteil. Auch in der Flüchtlingskrise, wo wir uns oftmals mit der CSU und der bayerischen Staatsregierung auch auseinandersetzen mussten, weil es Meinungsunterschiede gab. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Flüchtlinge in Bayern aufgenommen, versorgt, integriert werden, und dann finde ich, können sich viele Bundesländer davon eine Scheibe abschneiden. Und die CSU hat immer eine ganz, ganz klare Trennungslinie gegen Parteien am rechten Rand durchgehalten. Das ist manchmal ein bisschen verdeckt dadurch, dass in Bayern einige Aussprüche derber oder bierzeltmäßiger sind. Aber im Hinblick auf Religionsfreiheit und im Hinblick auf den Umstand, dass in Deutschland Menschen unterschiedlicher Religionen zusammenleben, sind die Parteien CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne nicht weit auseinander, und das soll auch in Zukunft so bleiben.
Wir hängen jetzt ja in der Flüchtlingspolitik von der Türkei ab. Der Präsident der Türkei ist ein sehr empfindlicher Mann. Da muss man also immer aufpassen. Und auf dem müssen wir jetzt voll setzen. Das ist ja eigentlich nicht so eine angenehme Situation, oder?
Naja, die ganze Flüchtlingssituation ist nicht so angenehm. Wir haben uns doch alle nicht gewünscht, dass die Menschen aus zerbombten Städten und Dörfern fliehen, dass sie ihr Leben retten müssen und dann hin und her geschubst werden wie Figuren auf dem Schachbrett. Es gibt im Mittleren und Nahen Osten insgesamt derzeit über 10 Millionen Flüchtlinge. 11 Millionen aus Syrien und noch 2 oder 3 Millionen aus dem Nordirak und angrenzenden Ländern. Die allermeisten von diesen Flüchtlingen haben in irgendeiner Weise ihr Schicksal gebunden an die Türkei. In der Türkei leben 3 Millionen Flüchtlinge, die aufgenommen worden sind. Aber sie lebten unter zum Teil sehr nachteiligen Bedingungen. Die Flüchtlinge durften nicht arbeiten, die Kinder durften nicht in die Schule. Nahrungsmittelrationen in Jordanien und Libanon wurden vom Welternährungsprogramm gesenkt, von $29 im Monat auf $13 im Monat. Und die Menschen hatten keine Perspektive. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir den Flüchtlingen helfen wollen, es geht gar nicht so sehr darum, es geht auch darum, natürlich die Zahlen derer, die nach Europa kommen, lang- und mittelfristig in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen. Aber der erste Ansatz, den wir hatten, war zu sagen, da gibt es im Nahen Osten 10 Millionen verzweifelte Menschen. Und wenn wir ihnen helfen wollen, dann geht es nur gemeinsam mit der Türkei. Weil viele von diesen Menschen in der Türkei leben und weil die Versorgung von Flüchtlingen in Syrien beispielsweise, die der demokratischen Opposition angehören, die sich gegen Herrn Assad stemmen, die geht auch über die Türkei. Und deshalb haben wir gesagt, müssen wir mit der Türkei gemeinsam darüber reden, wie man diesen Menschen helfen kann. Das tun wir. Sie dürfen inzwischen arbeiten. Wir finanzieren den Bau der Schulen und den Bau der Krankenhäuser. Die Lebensmittelrationen sind wieder auf dem alten Stand und für dieses Jahr gesichert. Das bedeutet nicht, dass man Entwicklungen innerhalb der Türkei, in der türkischen Politik, die wir schon vor dieser Flüchtlingskrise kritisch gesehen haben, dadurch plötzlich als gut und schön empfindet. Es bedeutet, dass man die Dinge nur voneinander trennen muss. Und das ist das, was wir versucht haben zu tun.
Ich verstehe das 1-zu-1-Verfahren nicht, was man jetzt mit der Türkei abgemacht hat. Also die Türken nehmen jeden illegal in Europa eingereisten Flüchtling zurück und geben uns dafür einen anderen Flüchtling wieder. Das heißt, das verstehe ich nicht.
Ja, das ist aber der einfachste Teil der Regelung, weil wenn Sie das schon nicht verstehen, dann kommen wir heute Abend nicht weit. Also, ich glaube, erst einmal ist es so, dass wir den Flüchtlingen helfen wollen. Zweitens mal finden wir es absolut unerträglich, wie kriminelle Schlepper und Schleuser mit dem Elend der Flüchtlinge Politik machen. Die Leute zahlen 1.500 Dollar, um mit einem billigen Schlauchboot die 7 Kilometer von der Türkei nach Griechenland zurückzulegen. Dabei sind im gesamten Mittelmeer im letzten Jahr etwa 6.000 Menschen ertrunken. Es sind alleine in diesem Jahr in der Ägäis etwa 300 Menschen ertrunken. Kleine Kinder, Frauen und andere. Und wir haben gesagt, wir sind bereit zu einer Lastenteilung mit der Türkei, sowohl finanziell, weil wir uns am Bau von Schulen für die Flüchtlinge beteiligen, die in der Türkei bleiben, wie auch personell, wenn es darum geht, wenn der Flüchtlingsdruck aus Syrien anhält, dass man dann auch mit freiwilligen Kontingenten der Türkei entgegenkommt und Menschen in Europa auch weiterhin aufnimmt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen aber, dass den Schleppern und Schleusern das Handwerk gelegt wird. Die haben den Flüchtlingen allein im letzten Jahr etwa 2 Milliarden Dollar abgepresst. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das erreichen? Wir können versuchen, mit Booten und Küstenwache auf der Hohen See gegen sie vorzugehen. Dann haben wir aber das Problem, dass vielleicht noch mehr Menschen ertrinken, was wir nicht wollen. Wir können versuchen, an Land in der Türkei den Schleppern das Handwerk zu legen. Das hat sich als nicht so effektiv erwiesen, wie wir gehofft hatten. Und dann war die dritte Möglichkeit zu sagen, okay, wir schicken alle die, die das Geld an die Schlepper zahlen und dann mit den Schlauchbooten kommen, schicken wir wieder zurück. Und damit spricht sich sehr schnell rum, dass es auf diesem Wege keine Chance hat, nach Europa zu kommen. Und dass wir das nicht tun, um die Menschen fernzuhalten und die Flüchtlinge der Türkei alleine zuzuschieben, das wird daran deutlich, dass wir für jeden syrischen Flüchtling, der zurückgeschickt wird, einen anderen syrischen Flüchtling in Europa aufnehmen. Das hat dazu geführt, dass die Zahl der illegal Geschleusten von noch 2000 im Februar auf weniger als 200 am Tag im April zurückgegangen ist. Für alle diese Menschen, die jetzt noch kommen und zurückgeschickt werden, werden wir in Europa schutzbedürftige Menschen aufnehmen. Aber nicht nur das, sondern wir werden auch darüber hinaus Kontingente von Flüchtlingen aufnehmen, wenn sich die Notwendigkeit in der Zukunft ergibt.
Gibt es eine Grenze der Belastbarkeit?
Der Bundespräsident hat einmal gesagt, es gibt eine Grenze der Belastbarkeit, aber wir müssten eigentlich dann noch darüber diskutieren, wo sie eigentlich liegt. So, und da gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen. Zum Beispiel die Herausforderung, dass wir den Flüchtlingen, die kommen, jedenfalls den jüngeren Flüchtlingen, Schulunterricht, Deutschunterricht, berufliche Bildung anbieten müssen. Allein in Bayern werden jetzt 3.200 neue Lehrer eingestellt. Es gibt sicherlich irgendwann einen Moment, wo es nicht mehr genügend qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, wenn sie die Zahl nach oben exponentiell weiterentwickeln. Die Frage der Unterbringung in den Kommunen. Ich finde, es ist nicht ideal, wenn Flüchtlinge in Traglufthallen oder in Turnhallen über Monate untergebracht werden müssen, weil es sonst keinen Wohnraum gibt. Es gibt Gegenden in Deutschland, im Saarland zum Beispiel, wo man das vermeiden konnte, weil es leerstehenden Wohnraum gegeben hat. Aber es gibt andere Gegenden, wo es anders war. Darüber muss man auch diskutieren, selbstverständlich. Und trotzdem ist es so, dass das Asylrecht des Grundgesetzes und die Verpflichtungen des Flüchtlingsschutzes aus der Genfer Konvention keine Kontingentierung kennen. Und dass der humanitäre Imperativ eigentlich keine Kontingentierung zulässt. Und trotzdem ist es so, dass wir natürlich nicht die 60 Millionen Flüchtlinge, die es weltweit gibt, in Deutschland aufnehmen können. Und irgendwo dazwischen sind solche Grenzen. Und wir haben damals gesagt, es wäre völlig falsch zu sagen, wir machen eine Obergrenze, weil wir damit auch zwischen den Flüchtlingen unterscheiden, die wir noch aufnehmen und denen, wo wir sagen, es ist die Grenze erfüllt, egal wie dreckig es euch geht. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen die Zeit nutzen, um eine Lösung zu entwickeln, die den Flüchtlingen nachhaltig hilft und dann auch dazu beiträgt, dass die Zahl derer, die zu uns kommen, reduziert wird. Wir haben im letzten Jahr etwa 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, mit einer bemerkenswerten Unterstützung von ganz weiten Teilen der Bevölkerung. Das war einer der eindrucksvollsten Momente, an die ich mich in meinem Leben bisher erinnern kann, wo die Menschen über sich hinausgewachsen sind. Es gibt auch heute noch jeden Tag Zehntausende Menschen, die sich in der Flüchtlingsarbeit betätigen. Die Flüchtlingen helfen bei Behördengängen, bei der Orientierung, beim Erlernen von Deutsch. All das ist eine ganz großartige Sache. Und es wird aber auf Dauer nur zu verhindern sein, dass dies dann irgendwann in eine völlig falsche Richtung geht, wenn man die Kapazitäten, die wir haben, in Übereinstimmung bringt mit den Menschen, die wir hier tatsächlich aufnehmen. Und das geht aber nur, wenn wir dann den anderen Menschen, die wir vielleicht nicht aufnehmen können, auch garantieren können, dass sie menschenwürdig behandelt werden, dass sie satt werden, dass sie die Kinder in die Schule schicken können und dass sie arbeiten können.
Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Berliner Gorki-Theater. Ich bin Jakob Augstein und sitze hier mit Peter Altmaier, dem Chef des Bundeskanzleramtes. Und dort koordiniert er die Flüchtlingspolitik. Was machen Sie denn da so den ganzen Tag, Herr Altmaier?
Das wüsste ich manchmal auch ganz gerne. Nein, also es ist so, dass als wir die Weltwirtschaftskrise hatten beispielsweise oder die Eurokrise, da waren ganz wenige Ministerien betroffen. Der Finanzminister, der Wirtschaftsminister, die Bundeskanzlerin. Nicht die Bundesländer, nicht die anderen Ministerien. Jetzt haben wir eine Situation bei der Flüchtlingsherausforderung, dass wir sowohl alle Ebenen von der UNO und dem UNHCR über die Staaten im Mittleren und Nahen Osten und die Türkei, die Europäische Union, den Bund, die Bundesländer und alle Kommunen, weil dort die Flüchtlinge aufgenommen werden, beteiligt haben und in der Bundesregierung fast jedes einzelne Ressort, die Bauministerin für die Unterbringung, die Sozialministerin für Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt, der Innenminister für das Asyl- und Ausländerrecht, der Außenminister für Verhandlungen mit Staaten in der Region. Ich könnte die Liste fortsetzen, die Bundeswehr, die 150.000 Aufnahmeplätze zur Verfügung gestellt hat. Und weil es so ist, dass so unglaublich viele Akteure betroffen und beteiligt sind, brauchen wir in diesem Fall auch eine Koordinierung, die anders ist als bei Fällen, wo es sich um zwei oder drei Ministerien handelt und Schluss ist.
Sind Sie dann der erste deutsche Integrationsminister?
Nein. Integration ist von der Zuständigkeit her angesiedelt im Bundesinnenministerium, im Bundesarbeitsministerium und auch bei Frau Özus, die auch im Kanzleramt arbeitet. An diesen Zuständigkeiten ändert sich nichts. Nur es ist meine Aufgabe, mit dafür zu sorgen und die Kanzlerin auch dabei zu unterstützen, dass es nicht durch ein Gegeneinander unterschiedlicher Ministerien von Bund und Ländern dazu kommt, dass wir am Ende die Probleme nicht lösen. Und deshalb war es zum Beispiel eine unserer großen Aufgaben, dass wir Bund und Länder zusammenhalten, was uns gelungen ist bisher. Wir haben am Freitag die nächste Konferenz mit dem Ministerpräsidenten und es ist, ich glaube, die 10. oder 11. seit die Flüchtlingskrise begonnen hat. Und jedes Mal haben wir es geschafft, uns auf die notwendigen Gesetze, auf die notwendigen finanziellen Unterstützungen der Länder und Kommunen zu verständigen. Da habe ich im Hintergrund bescheidene Möglichkeiten mitzuhelfen. Aber ich bin nicht der Integrationsminister und kein Fachminister, sondern im Kanzleramt ist die Aufgabe eben, die unterschiedlichen Ressortinteressen zusammenzuführen.
Brauchen wir denn nicht vielleicht einen Integrationsminister künftig?
Frage,
es soll doch um Integration gehen, oder?
Ja, so selbstverständlich.
Ganz kurz, ich bin mir nämlich bei Ihrer Bundeskanzlerin gar nicht so sicher, weil neulich hat sie zu den Flüchtlingen, die duzt sie jetzt immer, hat sie gesagt, wir erwarten von euch auch, dass ihr dann auch wieder nach Hause geht. Dann muss man sie ja auch nicht integrieren. Andererseits hat mich das nicht sofort überzeugt, weil ich so Studien gelesen habe, ganz viele würden viel lieber hier bleiben. Dann sollten wir sie unbedingt integrieren.
Nein, das hat die Kanzlerin auch bei vielen Gelegenheiten gesagt. Es steht halt eben heute noch nicht fest, welche Flüchtlinge nach Hause gehen. Wir erleben, dass jeden Monat 500 irakische Flüchtlinge freiwillig zurückkehren, weil es im Irak besser geworden ist und der IS an Einfluss verloren hat. Die wollen wieder in ihre Heimat. Und von den syrischen Flüchtlingen geht niemand zurück, weil es in Syrien bisher noch nicht besser geworden ist. Und viele von denen, die hier bleiben, sagen heute, sie wollen zurück, wenn der Krieg beendet ist. Wenn der Bürgerkrieg aber länger dauert und dann werden immer mehr Menschen hier bleiben. Und das ist eigentlich das, was wir nicht voraussehen können. Was wir aber sagen können ist, dass egal ob jemand dauerhaft hier bleibt, und das werden viele sein, oder ob jemand nur für 2 oder 3 Jahre hier bleibt, Tatsache ist, solange er hier ist, sollten wir ihm die Chance geben und auch von ihm verlangen, dass er sich integriert. Das heißt, in allererster Linie Natürlich das Erlernen der deutschen Sprache, das ist nicht alles, aber ohne deutsche Sprache ist alles nichts, wenn Sie irgendwo arbeiten wollen. Das ist dann der zweite Punkt, dass wir die Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren. Und der dritte Punkt ist, dass wir versuchen zu erreichen, dass es nicht zu Ghettobildungen kommt und dass die Flüchtlinge und dass die Flüchtlinge nicht alle nur in sozusagen in bestimmten Stadtteilen wohnen, sondern dass sie auch mit Deutschen, mit anderen Menschen mit Migrationshintergrund zusammenkommen, weil das die Integration befördert. Was das Integrationsministerium angeht, wir Deutschen haben ja die Neigung, die eigentlich ganz gute Neigung, dass wir eigentlich für jedes neue Problem am liebsten ein neues Ministerium machen. Energieministerium ist schon gefordert worden, Internetministerium ist gefordert worden. Wenn wir jedem von diesen Vorschlägen nachgeben würden, hätten wir eines Tages so viele Minister wie die Sowjetunion zu ihren besten Zeiten. Die hat dann niemand mehr gekannt und die hatten auch nichts mehr zu sagen. Ich glaube, man kann auch über die Frage, wie man Integration organisiert, durchaus nachdenken. Und vielleicht gibt es eines Tages mal so etwas wie eine Konzentration der Kompetenzen in einem Ministerium oder ein Integrationsministerium. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ich würde dringend davon abraten, so etwas zu machen, mitten auf dem Höhepunkt einer Herausforderung, wo wir die Strukturen nicht noch dadurch schwächen sollten, dass wir monatelang darüber diskutieren, welcher Beamte in welchem Ministerium arbeitet und wohin er umziehen muss und wie man sich zusammenrauft. Das können wir auf später verschieben. Und der entscheidende Punkt ist doch, selbst ein Integrationsminister würde nur einen kleinen Teil der Probleme lösen können, weil man braucht immer noch einen Außenminister, um mit der Türkei und anderen Ländern zu verhandeln. Man braucht immer noch eine Verteidigungsministerin, wenn es um die Bundeswehr geht. Man braucht immer noch eine Sozialministerin, wenn es um den Arbeitsmarkt geht.
Letzte Frage hier von mir an Sie im Radio 1 Zusammenhang. Brauchen wir denn auch so etwas wie eine Leitkultur?
Also, wenn ich das sagen darf, ich glaube, dass das, was wir von den Menschen verlangen dürfen und verlangen müssen, der Respekt ist vor unseren Gesetzen, das gilt für jedermann, ob er Flüchtling ist oder nicht. Zweitens, dass sie bereit sind, auch diese Kultur, die sie hier vorfinden, zu akzeptieren. Ich würde niemandem vorschreiben, ob er Lederhosen anziehen muss oder sich kleiden muss wie ein Bankier in Hamburg. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ich glaube, dass man den Menschen erklären muss, warum dieses Land so erfolgreich ist und warum es attraktiv ist. Viele wollen das auch wissen, sie wollen lernen. Mir hat ein Bürgermeister gesagt, ich habe ein Problem, die allermeisten Flüchtlinge, die kommen, sind höflich, sie sind nett, sie sind lernbegierig. Aber es gibt auch welche, die weigern sich von einer Frau Anweisungen und Befehle entgegenzunehmen. Die lehnen sogar ab, wenn eine Frau ihnen ihre monatlichen Geldleistungen ausbezahlen möchte, das sei unter ihrer Würde. Habe ich gesagt, na, wo ist denn das Problem? Wenn jemand sich weigert, von einer Frau Geld anzunehmen, dann bekommt er halt eben keins. Und nach 2-3 Monaten wird es vielleicht zum Denkprozess führen. Und dann würde ich dem Flüchtling sagen, sagen wir mal, kennen Sie eigentlich die deutsche Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, und glauben Sie, dass die was zu sagen hat? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, wenn die nichts zu sagen hat, wer dann? Ja, und dann sagen sie dem Flüchtling einfach, und schau mal, Deutschland ist deshalb so ein tolles Land geworden, weil wir nicht nur eine Angela Merkel haben, sondern Zehntausende, Hunderttausende Angela Merkels in jedem Dorf und in jeder Stadt. Und es ist gut für dich, wenn du machst, was sie dir sagen.
Ich glaube, das ist ein krasses Schlusswort. Vielen Dank, Herr Altmaier. So habe ich Deutschland bisher noch nicht gesehen. Danke, dass Sie bei uns waren. Wir reden jetzt hier im Gorki-Theater noch weiter. Ich verabschiede mich von unseren Hörern bei Radio 1. Am 30. Mai können Sie uns wieder hören. Dann ist Simone de Peter hier von den Grünen, Ihr künftiger Koalitionspartner. Herzlichen Dank. Wiedersehen.
Vielen Dank.